Ich habe mehrere Schwager, aber ein Schwager, ich sage lieber nicht, wer ist, aber der Name steht irgendwo hier auf der Leinwand, der hat, als er seinen Zivildienst gemacht hat, das erstmal ausgezogen ist, dann auch, ich weiß nicht, ob er vorher schon ein eigenes Konto hat, aber da hatte er auf jeden Fall eins und dann selbst auch die Kontoauszüge geholt. Und da hat er sich immer gefreut, Mensch, cool, die Summe steigt. Er dachte, dahinter dies S, Summe, ist klar. Hat das nicht so gut gewusst, dass das Soll heißt, dass das Minus gewachsen ist und nicht das Haben. Das ist ja manchmal schwierig, wenn man sich da mit Sachen nicht auskennt. Gibt ja auch leichtere kaufmännische Begriffe, Brutto und Netto, da weiß jeder, Brutto ist das Schöne, was man nicht bekommt. Und Netto ist das, was am Ende rauskommt. Ich glaube, man kann die biblischen Geschichten auch so anschauen. Brutto-Geschichten und Netto-Geschichten. Brutto ist dann mit allem drum und dran und Netto-Geschichte, eine Netto-Geschichte ist das, was dann am Ende bleibt. Das, was ich vielleicht auch von damals, von vor 3000 Jahren bis heute rüber retten kann, weil das sich nicht geändert hat. Und das spricht mich dann an und ich hoffe, dass das heute auch passiert. Ich möchte heute zwei Erlebnisse von David weiter beleuchten. Ich mache keine Rückblicke. Man kann sich die Predigten, wenn man das unbedingt möchte, auch im Internet anhören, runterladen, Podcast, ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber haben wir auch und geht. Also, keinen Rückblick. Wir sind in einer Situation, David wusste, er wird König werden, aber es gab noch einen König. Und das hat zum Konflikt geführt, weil der amtierende König Saul das nicht so gerne aufgeben wollte und hat ihn versucht, dann aufzuspüren und umzubringen. Und mein erster Punkt heute für die erste Begebenheit, das erste Erlebnis lautet, was mache ich nur? Fragezeichen. Was mache ich denn jetzt? Könnt ihr mal auch sagen. Irgend so eine Frage der Unsicherheit. Und der David, der war wieder mal auf der Flucht vor Saul. Er hatte 600 Leute im Gepäck mit Familien. Also 600 Männer mit Familien und mit Kindern auch noch dabei. Und die hatten an einem Dorf, wohin sie sich zurückgezogen haben. Und das lag im Gebiet der Philister. Er ist zu den Erzfeinden gegangen, weil er nicht mehr wusste, was er machen sollte. Und dann irgendwann fangen die Philister an und wollen Krieg gegen Israel führen. Und er war natürlich total im Konflikt. Soll ich da jetzt mit gegen mein eigenes Volk kämpfen oder was mache ich denn jetzt? Gott hat ihn da rausgerettet. Könnte man nachlesen, auch sehr interessant, am Anfang des 2. Samuel-Buchs, unbedingt heute Nachmittag nochmal lesen. Und dann wird er also gerettet, kommt zurück, braucht nicht gegen sein Volk kämpfen und dann kommen sie in dieses Dorf, Ziklag heißt das, und keiner da, alle weg. Keine Frauen, keine Kinder, niemand, alle weg. Die ist überfallen worden und alle entführt. Und die Männer, 600 Männer steht da, dann fingen die an zu heulen und es gab kein Halten mehr. Die haben, das steht dann wörtlich so da, die Männer waren entsetzt und weinten, bis sie nicht mehr konnten. Die haben geheult bis es vorbei war, bis nichts mehr ging. Und dann, typisch, eigentlich könnte man denken, es waren Deutsche, fertig geweint, wer ist hier eigentlich schuld? Erstmal die Frage klären, wer ist schuld? Und dann stehen die 601 Männer da rum und ihr Finger wandert. Er ist schuld. David, das ist der Verantwortliche, der ist natürlich schuld. Und den steinigen wir jetzt. Das war eine gute Lösung, haben sie sich gedacht. Die waren so verbittert. Und David, der kommt in eine Situation, der ist ja immer noch ein junger Mann, die er bis dahin nicht kannte. Wir haben ja letztes Mal und davor auch gehört, wie erfolgreich der war und alle haben ihn geliebt. Und jetzt wendet sich das Blatt, das geht ganz schnell, auch ja nicht ohne Grund. Und dann tut David etwas Interessantes, dann steht da nur so ein, das ist noch nicht mal ein ganzer Vers, da steht, David aber stärkte sich in dem Herrn, sein Gott. Jawohl, denk mal, jawohl, genau das Richtige, frommer Mann. Ein Bibelausleger, MacArthur, der schreibt, das war der Schlüssel dafür, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er sagte, diese Haltung in dieser schwierigen Herausforderung, sich Gott bei Gott stärker zu holen, das macht ihn zum Mann Gottes. Aber was hier nicht steht, ist, wie stärkt man sich bei dem Herrn? Wie steckt man sich denn bei dem Herrn? Wie geht denn das? Steht hier nicht. Das war die erste Geschichte, das erste Erlebnis. Achso, dann nachher wird alles gut wieder. Müsst ihr aber selbst nachlesen. So, die zweite Begebenheit, die habe ich überschrieben mit: Und wer bist du so? Gibt so ein NDR-Quiz, da ist mir das eingefallen. Und wer bist du so? Wer sagt das zu wem? Also die Netto-Geschichte kann ich euch jetzt schon mal erzählen. Die Netto-Geschichte ist, David ist außer sich und entdeckt dabei Gottes Güte. Oh, das hört sich ja spannend an. Deshalb erzähle ich jetzt die Brutto-Geschichte nochmal. Also, bevor ich das tue, diese Geschichte wollte ich eigentlich nicht erzählen. Ich hatte mir so, als ich überlegt habe, über David zu predigen, so einige Sachen rausgeschrieben. Da stand das auch bei und dann habe ich es gestrichen. Das nicht. Ich habe ja nur 4 Sonntage, aber das hat mich nicht losgelassen. Aber ich sage euch nachher, warum ich das nicht, das merkt ihr selbst. Im Mittelpunkt dieses Ereignisses steht diesmal kein Mensch, sondern ein Gegenstand. Ein Gegenstand, den zumindest die Bibelkenner, vielleicht aber auch alle anderen, zumindest auch die Indiana Jones Fans, die kennen diesen Gegenstand. Der sieht so aus. Genau, die Bundeslade, eine Kiste, die aus Akazienholz und Gold geschmiedet wurde und gebaut wurde, nach Gottes Plan. Der hat das vorgegeben, wie die aussehen soll, das hat er gemacht. Zwei Engel, mach mal das nächste Bild bitte. Zwei Engel, die berühren sich an den Flügeln und da drinnen in dieser Kiste, die hat ja auch noch einen Zweck, diese Kiste, da sind die beiden Steintafeln, die Mose empfangen hat und die wurden da reingelegt. Deshalb haben die auch zu viert getragen, das ist natürlich, obwohl die Mose hat die alleine getragen, aber gut, der war stärker. Also die tragen die zu viert in dieser Kiste. Das war die Bundeslade. Aber das Besondere an der Bundeslade war nicht das tolle Holz und das Gold und auch nicht die Steintafeln, sondern das Versprechen Gottes, das er gegeben hat, da wo diese Lade ist, zwischen den Engeln, da bin ich garantiert immer da. Seine Gegenwart. Das war damals absolut revolutionär, das gab es so noch nicht. Und deshalb war die Bundeslade das größte und stärkste Zeichen für die Gegenwart Gottes, das es damals überhaupt gab. Als ich das nochmal so überlegt habe und nachgelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, warum macht Gott immer so Umwege? Warum ist das nicht direkt? Warum geht er nicht direkt dahin? Warum so ein komischer Kasten? Schöner Bundeslade. Aber warum? Wäre das nicht einfacher gewesen? Warum diesen Umweg? Warum muss das denn überhaupt sein? Wenn man sich dieses, also ich glaube, dass es daran liegt, dass da zwei Dinge zusammenkommen sollen, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören. Auf der einen Seite ist da dieser allmächtige, große Gott, der Schöpfer aller, der Universum und alles, was wir uns vorstellen und nicht vorstellen können. Und auf der anderen Seite wir. Und das passt nicht zusammen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das sind zwei Dinge, die sich eigentlich nicht miteinander verbinden lassen. Und manchmal, wenn ich so mein Leben und das Leben anderer und auch in der Bibel nachschlage, dann scheint das fast so, als wenn die Menschen versuchen, die Kontaktflächen zu Gott so gering wie möglich zu halten, wie so eine Wasserkugel auf dem Öl oder so. Die bildet eine Kugel, dann ist die Kontaktfläche so gering wie möglich. So ähnlich kommt es mir manchmal vor. Wir sind zwar Gottes Geschöpfe, aber wir sind nicht Gott. Er ist der Schöpfer, allmächtig, vollkommen, ewig und auf der anderen Seite halt wir. Da prallen zwei Dinge aufeinander, die sich nicht verbinden lassen. Die Bibel gebraucht deshalb ja auch dieses Bild von Finsternis und Licht. Das kann man ja auch ganz schlecht kombinieren. Dimmen zählt dann nicht, sondern das meint schon dieses Absolute. Man könnte, wenn man das heute schreiben würde, wahrscheinlich würde man ein anderes Bild nehmen. Vielleicht Öl und Wasser. Das lässt sich auch nicht so richtig gut miteinander verbinden. Man kann das beides in einen Behälter tun und dann kann man das schütteln und dann ist es ja erstmal vermixt. Und wenn man das hinstellt, da braucht man nicht lang warten, dass das wieder schön sauber getrennt. Gar von ganz alleine. Braucht man nichts tun. Also so richtig halten tut es auch nicht. Aber wie kann man das trotzdem zusammenbringen, indem man etwas reintut, eine Lösung schafft. Ein drittes Mittel. Ein Kollege von mir hat auf Langeoog, als ich da zu dieser Tagung war, Pastorentagung, etwas Kluges gesagt. Ich habe ihm das erzählt, dass wir über David hier nachdenken werden und dann erzählte er davon, wie er das mal gemacht hat. Er hat gesagt, dieses Öl und Wasser, das lässt sich zusammenbringen. Das lässt sich zusammenbringen, man muss nur einen Emulgator da rein tun. Und dann, ja, genau, habe ich ja gesagt, aber dachte ich, naja, was ist nochmal genau ein Emulgator? Ich habe dann nachgeguckt, ich kannte das nur so von Lebensmitteln, da steht das manchmal drauf und ich weiß, das ist nichts Gutes. Und bei Wikipedia steht, Emulgatoren sind Hilfsstoffe, die dazu dienen, zwei nicht miteinander mischbare Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Öl und Wasser, zu einem fein verteilten Gemisch der sogenannten Emulsion zu vermengen und zu stabilisieren. Eine Emulsion. Aber auch bei einer Superemulsion bleibt das Öl Öl und das Wasser bleibt Wasser. Oder in dem Bild zu bleiben, Gott bleibt immer noch Gott. Und wir bleiben nach wie vor wir. Aber ein tolles Beispiel für das, was Gott will. Zum Beispiel mit dieser Bundeslade. Das Ziel war es, in Kontakt zu treten, die Gemeinschaft Gottes unter die Menschen zu bringen. Das war das Ziel dieser Lade und er hat damit einen Wunsch der Menschen aufgegriffen. Damals und heute wünschen sich die Menschen und auch hier, wenn ihr ehrlich seid, würdet ihr das wahrscheinlich sagen, das wäre so schön, ich würde Gott sehen können. Das ist ja gerade das Handicap, oh, man sieht ihn nicht. Man kann ihn auch nicht anfassen. Das wäre so schön, wenn das so wäre. Und die Menschen haben damals schon so reagiert, wie sie es heute übrigens auch noch tun. Das haben wir ja vor 2 Wochen schon mal besprochen mit dem goldenen Kalb. Das war die Umsetzung dieses Wunsches. Sie wollten das sehen können. Und haben sich halt selbst einen Gott gebaut. Was daraus geworden ist, habe ich auch erzählt. Das muss nicht normal kommen. Gott hat dieses Bedürfnis des Volkes ernst genommen und eine sichtbare Stätte seiner Gegenwart geschenkt. Eine Kiste, eine schöne Kiste. Aber die Kiste an sich war noch nicht das Besondere. Das Besondere, das war die Gegenwart Gottes. Das machte sie zu etwas ganz Wertvollem. Und damit hatte Gott eine Kontaktmöglichkeit zwischen sich und dem Volk geschaffen. Das Volk, das hat gefeiert, wie wir uns das kaum vorstellen können. Die haben richtig Partyalarm gehabt da, weil sie sich so gefreut haben über die Gegenwart Gottes mitten unter ihnen. Für Gott war das allerdings eigentlich ja ein Kompromiss. Gott lässt sich ja nicht in so eine Kiste sperren. Das wäre ja ein fataler Gedanke, wenn das so wäre. Er lässt sich nicht in diese Kiste sperren. Er lässt sich auch nicht mal in ein Buch fassen. Selbst das ist nicht möglich. Das ist eine echte Erniedrigung für ihn. Das ist fast so, als wenn er Mensch geworden wäre. Also gab es da eine Spannung zwischen diesem großen, allmächtigen Gott und dieser Emulgator, dieses Mittel, wo er den Menschen begegnen wollte, dass da eigentlich auch eine gewisse Spannung drin lag, weil er das trotzdem haben wollte. Und deswegen gab es ein Gebot für diese Kiste. Ein Gebot zum Umgang mit dieser Kiste. Nur bestimmte Priester durften diese Kiste anfassen. Und auch nur an den Stangen, die waren da fest montiert. Die konnte man da nicht rausziehen, wie man vielleicht denken würde, sondern die waren fest montiert, nur dort. Und dann nur zu bestimmten Zwecken durfte man dort ran. Und wer das sich nicht dran hielt, der musste sterben. Nicht aus Böswilligkeit, sondern um klarzumachen, hier ist die Gegenwart des lebendigen Gottes. Da kannst du nicht einfach mal gerade dran fassen. Das sollte nicht sein. So, jetzt zurück zur eigentlichen Geschichte. Das war Vorgeplänkel. Also, die Bundeslade war im Besitz des Volkes Israel, die waren aber nicht immer so ganz gläubig und dann irgendwann kamen sie abhanden. Die Philister, die schneiden wirklich schlecht ab in der ganzen Bibel. Die Philister, die haben sich die Bundeslade geklaut und dann haben sie sie genommen und in ihren Tempel für irgendeinen anderen Gott gestellt und dachten, da kommen so sozusagen die Schätze rein. Das war keine gute Idee. Sobald die da war, wurden da alle krank. Und irgendwie war denen sofort klar, das hängt mit dieser Kiste zusammen. Die tun wir wieder raus. Das ist, war für die völlig klar. Und sie nehmen die Kiste und beseitigen sie, indem sie sie wieder auf israelisches Gelände bringen. Da hat dann der Herr Abinadab gewohnt. Und dem haben sie die mal schön in die Scheune oder irgendwo anders hingestellt. Bitte schön. Ohne Fun. Wir wollen gar nicht mehr wieder haben, dieses Ding. Das war denen klar, keine guten Erfahrungen, deshalb brachten sie die also zurück. Und so landet also diese Bundeslade, die Ausdruck der ständigen Gegenwart Gottes war, bei so einem Bauern. Und dann geht's bei dem Bauern richtig ab. Der wird reich, dem geht's gut, gesund, niemals irgendwie Probleme. Segen, wie es damals so beschrieben wurde. Segen, dem ging's richtig, richtig gut. Und die Lade bleibt mindestens 20 Jahre da. Das weiß man nicht genau, aber mindestens 20 Jahre bleibt diese Lade bei ihm. Und dann, jetzt springen wir in dieser Geschichte, wenn ihr das also nachlest, die habe ich jetzt alle ausgelassen, wird David König. Das mit Saul hat sich dann erledigt und dann wird David tatsächlich König und er kommt nach Jerusalem, macht Jerusalem zur Hauptstadt und sagt, boah, hier bin ich jetzt König und dann fällt ihm ja die Lade wieder ein und sagt, ey, die Gegenwart Gottes, die muss doch im Zentrum des Reiches stehen und er sagt, die holen wir uns wieder. Der wusste das mit Abinadab und dann trommelt er nur für diese Rückholaktion 30.000 Soldaten zusammen, lässt einen Wagen bauen aus einem edlen Holz, auf dem noch nie etwas transportiert wurde, holt sich zwei Rindviecher, die noch, nee, das weiß ich gar nicht, also er holt zwei Rindviecher und die schneiden auch nicht gut ab in der Geschichte, aber zwei und die davor und dann ziehen sie raus zu Abinadab. Und in meiner Vorstellung habe ich immer gedacht, boah, da jetzt sind die erstmal Tage unterwegs und die 30.000 Mann, dreimal unser Holsteinstadion voll. Das sind schon richtig viele Menschen. 12 Kilometer waren das. Weiter war das überhaupt. Als die losgegangen sind, die erst, also als sie da waren, da sind die anderen noch nicht mehr losgegangen wahrscheinlich. 30.000 Leute, bis die mal irgendwo sind. So, und jetzt würde ich, die Bibel ist zu kurz, jetzt würde ich gerne wissen, ob der David sich angekündigt hat oder nicht. Weil wenn nicht, dann war da ein großes Hallo in dem Hause Abinadabs. Klingelt, macht die Tür auf und dann, boah, 30... Ja, so die Schaulustigen noch nicht mal dabei, aber das weiß man nicht, das ist nur so in meiner Fantasie. Also, ich weiß, das sieht man ja nicht immer, falls hier gerade Menschen unter uns sind, die planen, ein Kind zu bekommen oder gerade eins heranreift, hier sind tolle Namensvorschläge in dieser Geschichte. Abinadab zum Beispiel, toller Name, finde ich, aber die Söhne von Abinadab, die heißen zum Beispiel Achjo. So, meine Frau ist ja Pfälzerin und da sagt man dann Achjo, also so Achja, aber der heißt Achjo, vielleicht spricht man es anders aus, mag ich aber nicht. Und der zweite, der heißt Usa, aber wirklich USA, so heißt der, Usa. Schöne Namen, finde ich, kann man mal drüber nachdenken, aber für den Usa eigentlich keine schöne Begebenheit, weil der wird in dieser Begebenheit nicht überleben. Vielleicht so in Gedenken könnte man dann Usa auch nehmen als Namen. Also, die Geschichte geht jetzt weiter ab Vers 6, soweit das Geplänkel, jetzt geht's richtig los, hier zu mitlesen. Als sie zur Tenne Nachons kamen, das kennen wir ja, brachen die Rinder aus und Usa streckte seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott erschlug ihn auf der Stelle wegen dieser Vermessenheit so, dass er neben der Lade starb. David war sehr erregt darüber, dass der Herr den Usa so plötzlich dahingerafft hatte und man nennt den Ort bis heute Peres Usa, Wegraffung Usas. An jenem Tag bekam David Angst vor dem Herrn und er sagte, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Warum musste er sterben? Weil er die angefasst hat, ne? Warum muss der sterben? Weil er sie angefasst hat. Jetzt wisst ihr, weshalb ich nicht so gerne darüber predigen wollte. Das verstehen wir doch nicht, oder? Die beiden Söhne, die waren verantwortlich für die Lade. Die waren für diesen Transport verantwortlich. Und jetzt drohen die blöden Viecher außer Rand und Band. Und jetzt droht die Lade, die Bundeslade, da in Dreck zu fallen und der greift da zwischen, um sie zu retten, muss sterben. Da gibt es doch keine gute Antwort drauf, oder? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Eigentlich wollte er dann nur helfen. Man kann jetzt natürlich die guten Antworten sagen, ja, Gott ist ja gerecht, der wird das gut beurteilen, keine Angst. Und das ist schon, der kannte ja Usa viel besser als wir. Aber es bleibt schwierig. Brauchen wir uns nichts vormachen. Wir wissen ja nichts von dem Usa. Nur dieses eine, diesen Mini-Auszug aus seinem Leben, den wissen wir. Ich meine, die Regeln waren ja klar, oder? Don't touch this. Nicht anfassen, nur gucken. Nicht anfassen, nur gucken. Das wusste er ja. Aber irgendwie hat ihn da wahrscheinlich, ich weiß es nicht, man weiß gar nicht so viel über ihn, aber auf jeden Fall ist Gott ja mal konsequent gewesen. Da steht man fest. Anfassen, sterben. Klare Regeln, klar umgesetzt. Das ist doch nicht so schwer. Oder passt uns das nicht so, dass Gott so konsequent ist? Ich meine, wenn es um die ganzen Verheißungen geht, dann finde ich das sehr gut, dass er konsequent ist, ne? So, wenn ihr kommt und treu und gerecht das bekennt, nee, wenn wir ganz ehrlich das bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alles, was wir ihm bekennen, wenn wir jetzt ernst meinen. Das finde ich super. Da soll er auch bitteschön konsequent sein. Oder wenn ich irgendwann mal sterbe und dann bei Gott bin und dann sagt Gott, nee, ich sag erstmal zu Gott, hier, ich bin übrigens einer hier mit Jesus. Und er plötzlich sagt, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Jesus? Heute ist das viel wichtiger. Hast du dich an die Straßenverkehrsordnung gehalten? Die Leute, ich meine, das wollen wir doch auch nicht. Wir wollen doch, dass er konsequent ist. Wenn es uns passt. Gut, dass Gott Konsequenz ist, aber trotzdem ist das ja hart. Er wollte nur helfen und dann tot. Also was wissen wir von Usa? Ich habe das hier mal mit einer wunderbaren Folie zusammengefasst. Der Vers 7 nochmal. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott erschlug ihn auf der Stelle, nicht wegen des Anfassens, wegen dieser Vermessenheit, sodass er neben der Lade Gottes starb. In der guten Nachrichtübersetzung steht gedankenlos, aber wörtlich bedeutet das eigentlich Unerbietigkeit. Ah, das gebraucht man nicht mehr so richtig. Eigentlich meint das ohne Respekt. Lässig. Ganz locker wollte man, zack, Kiste wieder rauf. Das war mehr so die Intention. Ein bisschen was erfahren wir schon. Er kannte sich ja mit der Lade aus. Er ist damit groß geworden. Und er wusste auch, dass man sie nicht anfassen darf. Weil sonst wäre er ja schon vorher tot gewesen. Don't touch this. Das war klar. Nicht anfassen, nur gucken. Und jetzt plötzlich diese Situation. Abinadab, das stelle ich mir jetzt wirklich so vor, hat gesagt zu David, natürlich könnt ihr die haben. Aber hier meine Jungs, ne, das sind die Chefs hier beim Transport. Hat die nochmal so ein bisschen angeschoben. Die waren verantwortlich. Und die waren vielleicht auch noch nicht so alt. Und dann 30.000 Mann. Die Schaulustigen nochmal 80.000 oder weiß nicht wie viele. Da waren richtig viele Menschen. Alle gucken auf die Lade. Und Usa, verantwortlich. Hier, Rampenlicht, stand er da. Und vielleicht ist ihm das zu Kopf gestiegen und meinte, hey, hier, Bundeslade und ich, wir kennen uns schon. Voll Ladi hier, Kumpel von mir. Hat er vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Vielleicht. Das weiß man ja leider nicht so genau. Aber er ist hier nicht wegen der Berührung gestorben, sondern wegen seiner Haltung. Immer noch schwierig, das will ich gar nicht hier geringer machen. Und Gott wird auch gerecht mit ihm sein. Wie würden wir das denn heute auf heute übertragen, diese Geschichte, Usa? Der ist ja ganz fromm groß geworden, der hört das, der Entschuldigung. Der lebt das zu Hause und da vermischt sich bestimmt auch einiges in seinem Leben. So eine zarte Emulsion ist da vielleicht zustande gekommen, obwohl er hat ja keinen Emulgator, doch der stand ja rum. Naja, ich schweife ab. So, aber als es hart auf hart kommt, da hält diese Beziehung das nicht aus. Da ist das nicht mehr tragfähig, die Beziehung, die er zu Gott hätte. Sollte er etwa Gott schützen, dass er nicht in Dreck fällt? Usa? Wenn dann überhaupt, dann müsste doch Gott ihn schützen, oder? Aber doch nicht umgekehrt. Also ich finde mich da wieder, ehrlich gesagt. Ich bin richtig fromm groß geworden. Die Geschichten, die kenne ich schon alle viel länger als ihr. Naja, die meisten. Man ist so dabei und erlebt das. Aber irgendwann stellt sich doch die Frage, will ich das auch? Will ich das eigentlich überhaupt haben? Oder habe ich das nur so mitbekommen? Hat mich da jemand hingeschoben? Im Silvester von 1986, 87, da war ich 17 Jahre alt. Ich wollte eigentlich gar nicht so gern auf diese Freizeit gehen, Silvesterfreizeit. Ich wollte eigentlich mehr Party machen, aber irgendwie war da so ein Gruppenzwang und da bin ich da gelandet. Und dann wollte ich eigentlich viel lieber rumböllern. Und dann kam irgendwann am Silvestertag die Information, heute beten wir über den Jahreswechsel. Wow, habe ich mich gefreut und dachte, oh, das ist nicht gut. Aber da kommt man dann ja als Einziger auch nicht raus. Und dann standen wir da und dann waren da zwei, der eine war ein richtiger Rocker. Ich war der Kleinste in dieser Vierer-Gebetsgemeinschaft. Und dann waren zwei Schränke neben mir und den anderen weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Und dieser Rocker, der war richtig, also vor dem hätte ich Angst gehabt sonst, wenn er nicht auf der Freizeit gewesen wäre. Und der andere, der hatte sich gerade dafür entschieden, ein Leben mit Gott zu führen. Das war noch kurz her. Und dann beten wir da über einen Jahreswechsel, also war relativ wenig Gebet, das weiß ich auch noch. Aber irgendwann betet dieser Rocker da und sagt, ey, ich spüre, dass du da bist und ich will mein Leben jetzt mit dir leben. Und dann liegen die beiden Schränke sich in den Armen und heulen, wie die 600 Leute da. Und dann habe ich auch angefangen zu heulen, weil mich das so ergriffen hat. Ich habe da nichts entschieden. Aber mich hat das so gepackt. Wenn die das machen, dann kann das doch nicht irgendwie nur so ein Larifari sein. Und da habe ich gemerkt, du musst das für dich entscheiden. Das ist jetzt deine Entscheidung, nicht die von irgendjemandem. Ich entscheide mich für ein Leben mit Gott. Auch mit der Konsequenz, dass er mit seiner Gegenwart ganz, ganz nah reinkommt und vielleicht ein paar Sachen in Frage stellt in meinem Leben. Das Leben mit Gott ist keine Option unter anderen. Es ist sogar der Weg. Mit all der Konsequenz, was willst du für mein Leben? Aber auch mit der Konsequenz, dass Gott mir Segen schenken möchte. Aber Entscheidungen sind nötig, damit unser Leben wirklich zu einer Emulsion wird, der engstmöglichen Verbindung mit Gott. Und David, das war zurück zur Geschichte, kleiner Ausflug in die persönliche Geschichte. Also David, der hat dann plötzlich Angst, als er sieht, was da passiert. Und jeder von uns kann das nachvollziehen, oder? Wahrscheinlich war da vorher richtig Alarm unter den Leuten und plötzlich Totenstille. Moment, was ist das denn hier bitte? Totenstille und er sagt, hier steht es nicht mehr, dass er das erstmal prüfen muss. Er erkennt in dem Moment, wer Gott ist und wer er vor Gott ist. Das geht immer so schnell verloren, oder? Das ist normal. Gott ist ja da, ja klar, hier brauche ich nur beten und ja. So schnell Kumpel, hier Jesus und ich, mein Kumpel, mein Freund. Das ist auch alles nicht falsch. Aber da geht auch manchmal ein bisschen was unter. Und der David, der prüft das und sagt, oh, ich warte noch mal jetzt einen Moment mit der Lade in Jerusalem. Und er lässt die noch mal zwischenlagern. 3 Monate bleibt die Lade noch mal sicherheitshalber in so einem Zwischenlager. Aber dort, wo sie gelagert wird, da ist schon wieder Segen ohne Ende. Und er erkennt, hey, die Gegenwart Gottes ist gut. Und er erkennt für sich, dass es nichts Wertvolleres gibt, nichts Wertvolleres als ein Leben aus der Gegenwart Gottes. Und dann holt er sich nach Jerusalem. Und dann holt er wieder denselben Aufwand. Und er tanzt da nackig. Das war damals, also ein Lendenschutz wahrscheinlich noch. Aber er war König. Und da waren die 30.000, Jerusalem, die ganze Stadt guckt zu. Und der König tanzt da wie ein Verrückter um die Lade. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, Männer. Aber es geht ihm gar nicht so sehr um die Lade, sondern es geht ihm um die Freude, dass die Gegenwart Gottes da ist. Und dann nach diesen ganzen Feierlichkeiten kommt eine schöne Stelle, dann gehen alle wieder nach Hause. Irgendwann ist ja vorbei, auch die schönste Feier. Und auch David ging nach Hause, um seine Familie zu begrüßen. Michal, die Tochter Sauls, seine Frau jetzt, kam ihm entgegen und spottete, heute hat der König von Israel aber Ehre eingelegt. Vor den Frauen seiner Diener hat er sich schamlos entblößt. wie das nur das niedrigste Gesindel tut, hat er richtig einen Anpfiff gekriegt zu Hause. Völlig unbekannt. Also, Doch David erwidert ihr: Zur Ehre des Herrn habe ich es getan. Und deshalb will ich auch künftig zu seiner Ehre tanzen und springen und mich noch tiefer erniedrigen, als ich es diesmal getan habe. Ich selbst will mich für gering halten. Ist uns die Gegenwart Gottes bewusst? David hat die Herrlichkeit und Größe und die Nähe und die Liebe erkannt. Mehr als alles andere war ihm das wichtig, als sein eigenes Ansehen. Er hat sich überlegt, will ich das und kann ich diesen Ansprüchen Gottes genügen oder nicht? Aber dann kommt seine Entscheidung, jawohl, das will ich, das möchte ich. Ja, es gibt nichts Wertvolleres. Ja, darin liegt die Chance auf Segen. Ja, auch auf Reinigung. Ja, und es ist manchmal anstrengend. Ja, aber ja, ich will das. Und wir, will ich wirklich die Gemeinschaft, die Gegenwart des lebendigen Gottes in meinem Leben haben, auch wenn sie mich in Frage stellt? Ist mir klar, dass das vielleicht nicht mehr so leicht wird? Wir haben ja keine Bundeslade mehr. Indiana Jones hat sie gesucht und nicht so richtig gefunden oder irgendwie kam sie wieder weg. Was haben wir denn für Emulgatoren? Im Alten Testament gab es die Opfer noch, die sind nicht mehr nötig, da brauchen wir uns gar nicht drauf aufhalten. Aber wir haben heute zum Beispiel das Gebet, die Möglichkeit, Gott nahe zu kommen, mit ihm zu reden. Oder Lobpreis. David macht das vor und da sind ihm die anderen egal. Oder dieser Gottesdienst ist eine Möglichkeit, Gott in Kontakt mit Gott zu kommen. Ist uns das eigentlich bewusst, dass wir, wenn wir hierher kommen, in Kontakt mit dem großen und allmächtigen Gott kommen können? Hat er besonderen Segen darauf gelegt, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Und natürlich Jesus, mehr als ein Emulgator, jetzt höre ich mal auf damit. Kein Hilfsmittel, sondern die Möglichkeit, eine echte, tragfähige Beziehung zu Gott herzustellen. Das ist der Auftrag von Jesus. Aber machen wir uns nichts vor, die Verbindung braucht Pflege. Aber damit immer noch nicht genug, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da hat er gesagt, und dann wird einer kommen, noch besser als ich. Der Heilige Geist, Gott in mir, das ist die Emulsion schlechthin. Die engstmögliche Verbindung mit Gott, Gott in uns. Aber Gott ist dabei immer noch Gott und wir sind wir, aber ganz eng miteinander vermischt. Vorhin habe ich gefragt, wie stärkt man sich denn in dem Herrn? Die erste Geschichte, erinnert euch. Wie stärkt man sich denn? David suchte die Gemeinschaft, schuf Kontaktflächen in seinem Leben und ließ sich darauf ein. Er entschied sich immer wieder neu für ihn. Ihr könntet die Psalmen, alle David-Psalmen erleben, das sind immer wieder Entscheidungen. Jawohl Gott, ich will, letztes Mal war blöd, aber jetzt. Psalm 27, hier auf der Folie zu sehen. Ich erinnere mich, von David ist das, ich erinnere mich an deine Weisung. Du hast gesagt, komm zu mir und darum suche ich deine Nähe, weil da bei dir meine Stärke liegt. In deiner Nähe, da liegt Reinigung, da liegt Veränderung. Ein Freund von mir, der ist Elektroingenieur, der hat mir erzählt, diese E-Autos, die jetzt kommen, sollen verstärkt. Da gibt es mehrere Modelle. Wie lädt man die denn auf? Da gibt es einen Stecker, den man reinstecken kann, aber es gibt noch ein anderes System. Da muss man nur über eine Induktion fahren, nur drauf fahren, nicht Induktion, doch. Und dann lädt sich das von alleine auf. Man muss nur in der Nähe davon sein. Man darf dann nicht dastehen, sondern man muss dann hier sein. Und dann lädt sich das Auto auf. Von ganz allein, nicht ganz von allein, aber da muss es sein. Ein tolles Bild. Wenn wir Stärke haben wollen, Kraft haben wollen, Veränderung, Gott in uns erleben wollen, dann müssen wir ihm die Kontaktflächen bieten. Er wird sich nicht aufdrängen. Komm zu mir. Das ist jetzt nicht für irgendwen und für irgendwann, sondern es ist für dich und das ist für jetzt. Jesus, ich danke dir dafür, dass über allem, auch die Dinge, die wir nicht verstehen, steht deine Liebe zu uns. Und ich werde es nicht verstehen, aber ich will zu dir kommen, Jesus. Jesus, ich will alles loslassen, was mich hält. Ich versage dabei andauernd und ständig, aber du kannst es mir schenken. Und du weißt, wie das in jetzt jedem Einzelnen aussieht, ob da vielleicht das gerade jetzt so auch angewachsen ist, dass man sagt, jawohl, ich muss das für mein Leben alleine entscheiden. Dann schenke dem Mut her, diese Entscheidung für ein Leben mit dich auch zu treffen. Einfache Worte sind nötig. Herr, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Es tut mir wirklich leid und ich will das nicht, aber ich will mit dir leben und bitte dich um Vergebung. Amen.